Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Vive la République, vive la France.
Eigentlich hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Neuwahlen in Frankreich ja selbst angesetzt, um Stärke zu zeigen. Doch jetzt steht seine Partei nur noch auf dem dritten Platz. Und Wahlgewinnerin, das ist seine größte Feindin.
Et les Français ont placé le Rassemblement National et ses alliés en tête et ont pratiquement effacé le bloc macroniste.
Marine Le Pen. Jene rechte Politikerin, gegen die sich der Rest des Landes früher verbündet hat, stellt jetzt die stärkste Kraft in Frankreich. Und knapp dahinter ein Parteienbündnis vom linken Ende des politischen Spektrums. Wie will Emmanuel Macron aus diesem Schlamassel wieder rauskommen? Und warum hat er sich eigentlich aus eigenem Willen dort hinein manövriert?
Der Trend ist eindeutig. Was man von Frankreich lernen kann, ist, dass die Stärke der Rechten vor allem durch die Schwäche der politischen Gegner entsteht. So ähnlich ist das auch in Österreich.
Antworten gibt Thomas Mayer. Er ist Europakorrespondent für den Standard. Er spricht außerdem darüber, wie sehr dieses Wahlergebnis nicht nur Macron, sondern ganz Europa schaden wird und was man daraus für die Wahlen in Österreich lernen kann. Marine Le Pen und ihre extrem rechte Partei auf dem ersten Platz. Knapp dahinter ein linkspopulistisches Bündnis und weit abgeschlagen auf dem dritten Platz die Partei von Emmanuel Macron. Tom, so ein Ergebnis hat sich Macron wahrscheinlich nicht erwartet, als er diese Wahl selbst angesetzt hat, oder?
Ich denke, er hat am Wahltag mit Sicherheit damit schon gerechnet, denn im Grunde entspricht das Ergebnis dem, was die Wahlforscher in den Prognosen vorausgesagt haben, dass die Rechten von Le Pen über 30% kommen würden und dass das Bündnis, das Macron unterstützt, auf den dritten Platz kommen wird. Also ganz so überraschend ist es nicht. Was aber überraschend ist, ist das Ausmaß in den einzelnen Wahlbezirken. Frankreich hat ja ein Mehrheitswahlrecht. Die 577 Sitze in der Nationalversammlung werden direkt vergeben. Also es muss jeder Kandidat für einen Sitz im Parlament, muss in seinem Wahlkreis am Ende gewinnen. Und deswegen muss man das Ergebnis von gestern insofern auch relativieren. Es gibt jetzt zwar von den Prozentzahlen her ein ganz klares Ergebnis, aber das heißt noch nicht, dass auch im zweiten Wahlgang, der schon in einer Woche stattfinden wird, alles sich so abbilden wird, wie man das jetzt sieht. Das ist quasi eine neue Wahl, wenn man so will, 577 einzelne Wahlen in den einzelnen Wahlkreisen und erst aus dem ergeben sich dann die Mehrheiten im Parlament. Was natürlich Macron betrifft, ist ganz klar, auch wenn es nicht überraschend war, für ihn und seine Partei vor allem ist es eine ganz schwere, auch persönliche Niederlage. Renaissance, das er 2017 gegründet hat und mit dem er zur Präsidentschaft gekommen ist, also eine sehr proeuropäische junge Bewegung, die die damalige Parteienlandschaft aufgemischt hat, geht schwer beschädigt aus dieser Wahl hervor und es geht beinahe bis zur Auflösung in Zahlen. Diese Partei hatte zwar nicht die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung, also dem Parlament, aber sie hatten mehr als 250 Sitze. Die Prognosen sagen, dass sie nach der Stichwahl in einer Woche vermutlich auf 60 bis maximal 100 Sitze im Parlament abstürzen werden. Das heißt, im Ergebnis Macron als Präsident ist schon im ersten Wahlgang in gewisser Weise entzaubert. Er sieht sich jetzt einer Situation gegenüber, dass er mit den beiden Wahlgewinnern, also einerseits die Bewegung von Marine Le Pen oder auf der anderen Seite dem linken Wahlblock, bei dem der linken Führer Jean-Luc Mélenchon den Anspruch stellt, nächster Premierminister zu werden. Also dem sieht sich Macron gegenüber. Er hat eine Wahl zwischen Skylla und Charybdis in gewisser Weise und er müsste dann als Präsident in einer Kohabitation, wie man das nennt, mit einer Partei regieren, die ihm total entgegensteht.
Man verliert ja langsam den Überblick bei den Wahlen in Frankreich. Erst hat es Europawahlen gegeben, jetzt Parlamentswahlen in Frankreich. Aber was man dazu sagen muss, die Präsidentschaftswahlen, die finden erst 2027 statt. Das heißt, Macron bleibt weiter Präsident, aber muss jetzt mit einem Parlament und einer Regierung zusammenarbeiten, die ihm nicht wohlgesonnen ist. Verstehe ich das richtig? Und könnte sich das jetzt in diesem zweiten Wahldurchgang nochmal ändern oder hat Macron auf jeden Fall viel Macht verloren?
Der französische Präsident hat gemäß der Verfassung eine sehr, sehr starke Stellung im Land, aber vor allem auch in der Vertretung nach außen. Er ist derjenige, der die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik, die Europapolitik gestaltet. Er ist der Oberbefehlshaber der Armee und das macht seine starke Rolle aus. Und er ist auch jederzeit aufgrund seiner Macht im Inneren in der Lage, eine Regierung zu entlassen, einen neuen Premierminister zu suchen, die Nationalversammlung auch vorzeitig aufzulösen, wie er das ja auch nach den Europawahlen Anfang Juni gemacht hat. Unverantwortlich, wie Kritiker vor allem nach dem Wahltag jetzt sagen. Das Ergebnis in einer Woche wird das Grundergebnis vom ersten Wahlgang nicht grundsätzlich umdrehen. Es gibt jetzt eine ganz große Frage, die im Raum steht, nämlich gelingt es Marine Le Pen und ihrem Rassemblement National bei der Wahl und in der künftigen Nationalversammlung eine absolute Mehrheit zu gewinnen? Das ist möglich, sagen die Wahlforscher, aber es ist noch lange nicht ausgemacht, weil, wie gesagt, durch die Direktwahlen in den einzelnen Wahlkreisen, durch neue Bündnisse, durch neue Wahlempfehlungen kann sich das auch sehr schnell wieder verändern. Aber eines scheint klar zu sein, entweder wird Macron es mit Le Pen bzw. ihrem Küken, wie man in Frankreich sagt, einem 28-jährigen Parteichef Jordan Bardella, der Premierminister werden will, zu tun kriegen, oder eben mit einem Vertreter des Linksblocks, der Volksfront, wie sie sich nennt, in der, wie gesagt, Jean-Luc Mélenchon bisher zumindest den Anspruch stellt, nächster Premierminister zu werden.
Da hat man jetzt in den ersten Reaktionen auch Meldungen gehört, dass sich die Partei von Macron und dieser Linksblock so ein bisschen überlegen zu verbünden gegen die rechten Kandidatinnen und Kandidaten beim zweiten Wahldurchgang. Wäre denn dieser linke Kandidat wirklich ein besserer Partner für Macron als Le Pen? Weil da hört man auch, er wäre linkspopulistisch bis hin zu linksextrem. Was steckt da dahinter?
Das ist genau das Problem, ein Problem der Übertreibung. Macron hat als Präsident sehr stark in den Wahlkampf eingegriffen und auch seit Jahren eine Situation herbeigeführt, indem er den Eindruck erweckt hat, als sei er es, der die Radikalisierung in beide Richtungen, sowohl nach rechts wie auch nach links, verhindern müsse und der Einzige, der das auch verhindern kann. Dadurch ist der Eindruck entstanden, als sei im linken Lager, nennen wir es einmal so, als sei das quasi eine Einheitsfront. Das stimmt natürlich nicht, weil sich dort viele verschiedene Gruppierungen und Parteien finden. Dort sind die Sozialisten dabei, dort ist die Ecolo, die Grünen-Partei, würde man in Österreich sagen, dabei. Da ist auch die Kommunistische Partei dabei und da sind vor allem die Insoumis, die Aufständischen, die Widerständischen von Jean-Luc Mélenchon dabei. Also es gibt durchaus nach wie vor eine vielfältige Parteienlandschaft, die sich auch in den Wahlen abbildet, die auch Mandate im Parlament gemacht hat. Aber im öffentlichen Eindruck und auch in der Berichterstattung jetzt scheint es so, als sei das wie in Amerika ein Zwei-Parteien-System, in dem es nur die Wahl gibt zwischen ganz rechts und ganz links. Auch das ist eine Verantwortung, die Macron auf sich nehmen muss, weil er auch selber dazu beigetragen hat, diesen Eindruck zu erwecken. Nachdem aber seine eigene Partei jetzt sehr zerfleddert und beschädigt aus dem Wahlgang hervorgeht, läuft das auf diese Polarisierung hinaus und man wird sehen, was das als Ergebnis bringt.
Das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, jetzt schon mit großer Sicherheit sagen können. Für Macron war das eine große Demütigung, ein großer Verlust. Und da stellt sich jetzt noch immer diese eine große Frage. Ich kann schon nachvollziehen, dass Macron da jetzt Stärke zeigen wollte, seiner Konkurrentin so schnell wie möglich nochmal das Wasser abgraben. Aber wie kann das bitte sein, dass so ein erfahrener Politiker wie Emmanuel Macron sich so dermaßen verpokert hat mit seiner Strategie?
Es gibt dazu, soweit ich das abschätzen kann, im Grunde zwei größere Lesarten. Die eine sagt, Macron ist ein arroganter Präsident, der sich von der Realität, von der Lebensrealität der Franzosen inzwischen so weit entfernt hat, dass er nicht mehr spürt, was da eigentlich los ist und welche Nöte und Sorgen und Bedürfnisse die Leute haben. Er hatte offenbar den Eindruck nach den verlorenen Europawahlen, dass er selbst jetzt in eine schwierige Situation kommt, weil er nicht mehr die volle Unterstützung der Bevölkerung hat, wie das ein Präsident brauchen würde. Und er hat offenbar geglaubt, dass es ihm gelingen wird, hier sozusagen für klare Verhältnisse zu sorgen und das rechte Lager, die Extremen von Le Pen, in die Schranken zu weisen. Da hat er sich kräftig getäuscht, schlicht und einfach. Der zweite Effekt ist, und das ist wahrscheinlich auch, da kommen wir vielleicht noch dazu, für Europa eine mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eintretende Folge. Macron hat jetzt die Unterstützung im Parlament verloren. Er wird einem Premierminister gegenüberstehen, egal wer das sein wird, der eine EU-skeptische Linie fahren wird. Dazu muss man erinnern, dass Macron selbst mit einem außergewöhnlich pro-europäischen Kurs Staatspräsident geworden ist im Jahr 2017. Er hat damals die Bewegung Renaissance nicht zufällig gewählt und er hat ja, wie wir aus vielen programmatischen Reden von ihm wissen, er hat ja große Ambitionen gehabt, dieses gemeinsame Europa unter französischer Führung, muss man dazu sagen, weiter voranzubringen. Und das hat durch das, was jetzt passiert ist, durch diesen Schritt der Neuwahlen, hat natürlich einen gewaltigen Rückschlag erlitten. Das ist auch die Kritik, die man am Präsidenten übt. Macron hätte diese Neuwahl nicht vom Zaun brechen müssen. Er hätte die Niederlage bei den Europawahlen in Kauf nehmen können und für eine Beruhigung sorgen. Aber durch diesen drastischen Schritt, den er innerhalb einer Stunde noch am Wahlabend des 9. Juni getroffen hat, ist dieser Zug sozusagen sehr rasant abgefahren und hat eben zu dem geführt, was wir seit gestern, seit diesem Wahlsonntag sehen.
Wir sind gleich wieder zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit 35 Jahren lesen die Menschen im Standard auch das, was sie woanders wohl nicht lesen könnten.
Guten Tag, mein Name ist Hans Rauscher und ich schreibe seit 25 Jahren für den Standard auch das, was ich woanders wohl nicht schreiben könnte.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Tom, schauen wir noch kurz auf diesen Wahlerfolg, den der rechte Rassemblement National da eingefahren hat. Das war jetzt schon der zweite Wahlerfolg in Folge. Erst die Europawahl mit extrem gutem Ergebnis, jetzt eine Parlamentswahl mit über 30%. Was versprechen sich denn die Französinnen und Franzosen von Rechtspopulisten wie Marine Le Pen, das ihnen Macron bisher anscheinend nicht geben konnte?
Zum einen muss man sagen, dass Macron nach 7 Jahren an der Macht schon wie oft so etwas verbraucht ist. Er hat mehrfach schon den Regierungschef gewechselt. Er hatte große Schwierigkeiten, natürlich aufgrund äußerer Umstände, der Krisen, der Kriege, seine Politik durchzusetzen. Auf der anderen Seite gibt es in Frankreich große Probleme gesellschaftlicher Art, was die Sicherheit betrifft, was den Terrorismus betrifft, was die Migration betrifft. Das sind alles Themen, die auf der Orgel der Rechtsextremen natürlich auf- und abgespielt werden. Dazu kommt, dass Marine Le Pen seit Jahren schon, weil sie sich ja auf den Präsidentschaftswahlkampf 2027 vorbereitet, Marine Le Pen also versucht seit Jahren, ihren radikalen Kurs zu mäßigen und wegzukommen von diesen extremen Positionen, die ihre Partei vor allem unter ihrem Vater ursprünglich ausgezeichnet hat. Sie war noch vor wenigen Jahren dafür, dass Frankreich aus dem Euro austritt, dass Schengen abgeschafft wird und so weiter, auf einem wirklich harten, scharfen, antieuropäischen Kurs. Das zum Beispiel hat sie in der Zwischenzeit etwas abgemildert, weil mehrheitlich die Franzosen einen Frexit, einen EU-Austritt Frankreichs natürlich nicht wollen, weil er dem Land insgesamt stark schaden würde. Das alles sind Elemente, warum die Rechten sich sozusagen Zug um Zug vorangearbeitet haben und, wie schon erwähnt, sie haben die Polarisierung, zu der der Präsident selbst beigetragen hat, zwischen rechts und links genützt, um sich selber noch stärker in Szene zu setzen. Und am Ende muss man sagen, ist ihnen das sehr gut gelungen, um das in einer Zahl auch zu realisieren. Die Le Penisten haben bei dieser Parlamentswahl, im ersten Wahlgang muss man immer einschränken, 33% erreicht. Das sind fast 15% oder 14% mehr als bei den letzten Parlamentswahlen. Also der Zuwachs war schon gewaltig. Aber wie gesagt, wenn man das umlegt in Mandate in der Nationalversammlung, aufgrund des Direktwahlsystems und anderer Faktoren, heißt das noch lange nicht, dass der Rassemblement National in Zukunft die absolute Mehrheit in der Regierung haben wird und über das Amt des Premierministers die französische Politik ganz dominieren können wird. Also es kann sein, dass es hier zu einer Lähmung auch im Parlament kommt, weil keine Partei mit den anderen Gruppen zusammenarbeiten will, was wiederum ein gewisser Vorteil für den Präsidenten wäre, weil er natürlich die Parteien dann gegeneinander ausspielen könnte.
Du hast ja schon angesprochen, dass Macron ja einer der glühendsten Pro-Europäer ist, dass er große Ambitionen gehabt hat für Europa. Und dass Frankreich auch eines der wichtigsten Länder in Europa ist. Man hat fast ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Frankreich eine der letzten großen Gegengewichte ist zu diesem EU-kritischen Kurs, den man in vielen Ländern durch den Aufstieg von rechten Parteien jetzt immer öfter hört. Wie gefährlich ist es denn dann, wenn in Frankreich jetzt auch die Rechte wirklich so erfolgreich und so verwurzelt ist mittlerweile und Le Pen womöglich sogar aus ihrer Partei einen Regierungschef stellen könnte?
Das ist langfristig in der Tat die gravierendste Folge, die aus diesen französischen Wahlen herauskommen könnte. Vergleichen wir das mit anderen Ländern. Ich meine, Viktor Orban setzt sich seit vielen Jahren am rechten Rand in Szene, aber da muss man sagen, das relativ kleine Ungarn mit seinen nicht einmal 10 Millionen Einwohnern hat schlicht und einfach nicht das Gewicht, um die Politik in Europa tatsächlich gravierend zu beeinflussen. Das gilt in gewisser Weise sogar auch für Italien, wo ja Giorgia Meloni mit einem gemäßigten Rechtskurs, muss man sagen, eine Politik auf europäischer Ebene betreibt, die bei Weitem nicht so radikal ist, ganz im Gegenteil. Sie teilt also die grundsätzlichen Ziele der Union, Stichwort Ukraine-Politik, Sanktionen gegen Russland, weitgehend. Also das hat bis jetzt zwar für Irritationen auf der europäischen Ebene gesorgt, aber nicht zu einer Erschütterung und schon gar nicht zu einem gröberen Kurswechsel. Das könnte sich durch Frankreich insofern ändern, als Frankreich als Gründerland dieser Europäischen Union, gemeinsam mit Deutschland, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, als Initiator von neuer Politik, als Antreiber und man muss dazu sagen, als nach dem Brexit einzig verbliebenes Land, das im UN-Sicherheitsrat vertreten ist und auch eine Atommacht ist. Also Frankreich hat da ein ganz anderes Gewicht. Und wenn jetzt Frankreich sozusagen als Motor dieser Gemeinschaft ausfällt, weil ein sehr EU-skeptischer Premierminister in Paris an der Macht ist, dann kann das natürlich für Europa nicht gut sein. Der zweite Effekt, der schon jetzt eingetreten ist, Macron ist durch diese Wahlniederlage bzw. durch den Triumph von Le Pen bereits jetzt geschwächt, wie immer es auf Regierungsebene in Paris weitergehen wird. Das heißt, er kann nicht mehr wie bisher mit ambitiösen Vorschlägen in Brüssel und vor allem in Berlin beim wichtigsten Partner Deutschland vorstellig werden. Es fehlt ihm schlicht und einfach die Kraft und die Unterstützung im eigenen Land. Das ist insofern tragisch, als natürlich der Ukraine-Krieg noch lange nicht zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, die Krise, die sich daraus ergibt, wird eigentlich immer größer. Europas Wirtschaft schwächelt. Übrigens Frankreichs Wirtschaft nicht so sehr wie die in Deutschland. Ja, das ist auch interessant, weil Macron doch einige wichtige Reformen zum Positiven auch gemacht hat. Aber im Gesamtbild muss man sagen, sieht das für Europa im Moment nicht sehr gut aus. Das macht in den nächsten Monaten noch nicht so viel aus, weil wir ja gerade die Europawahl hatten. Das Parlament konstituiert sich neu, die Kommission wird neu aufgestellt in den kommenden Monaten. Es gibt auf der europäischen Ebene eine Koalition von Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberalen, zum Teil mit Grünen wahrscheinlich, die sich für eine Fortsetzung der gemäßigten Politik der Mitte, eine Art ökosozialer Marktwirtschaft in Europa, einsetzen werden. Aber wenn ein so wichtiges Land wie Frankreich und auch vielleicht noch einige andere hier als Quertreiber auftreten würden, dann würde das der gemeinsamen europäischen Politik und dem Projekt insgesamt natürlich sehr schaden.
Bei der französischen Rechten hat man jetzt über lange Zeit beobachten können, wie sie sich hochgearbeitet hat, immer erfolgreicher geworden ist. Bei der EU-Wahl erfolgreich war, jetzt auch bei der nationalen Wahl erfolgreich war. Denkst du, dass sich das in Europa fortsetzen wird? Gerade wir in Österreich haben eine sehr ähnliche Entwicklung jetzt gesehen mit der FPÖ, die sich in Umfragen immer weiter hochgearbeitet hat, bei der EU-Wahl erfolgreich war und jetzt in wenigen Monaten auch bei der Nationalratswahl erfolgreich sein könnte.
Das sehe ich ganz genauso. Der Trend ist eindeutig. Was man von Frankreich lernen kann, ist, dass die Stärke der Rechten, im konkreten Fall Le Pens, vor allem durch die Schwäche der politischen Widersacher oder der politischen Gegner entsteht. So ähnlich ist das auch in Österreich. Die Stärke der FPÖ hat ohne jeden Zweifel damit zu tun, dass die Regierung in der Zwischenzeit in sich völlig zerstritten ist, sich feindselig begegnet, wo es darum geht, dem jeweiligen Partner ein Bein zu stellen. Zwischen ÖVP und SPÖ, den früheren traditionellen Volksparteien, hat man den Eindruck, gibt es keine ordentliche Gesprächsfähigkeit mehr, wie das über Jahrzehnte eigentlich gegeben war. Die Liberalen, die Neos spielen eine relativ geringe Rolle in dem ganzen Zusammenhang. Und das ist wahrscheinlich auch jetzt innenpolitisch gesehen, auch in Parallelität zu anderen Ländern, einer der Gründe, warum die FPÖ hier so stark auftreten kann und Zulauf bekommt. Die Probleme sind in vielen europäischen Ländern sehr ähnlich. Ja. Es gibt Probleme mit der Sicherheit, es gibt Ängste um die Zukunft, es gibt wirtschaftliche Schwierigkeiten. In manchen Ländern, übrigens auch in Österreich zuletzt, steigt die Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft wächst nicht. Und das alles ist ein Gebräu, wo radikale Kräfte mit ihren Botschaften gut ankommen. Und ich glaube, es wäre ein großer Fehler, wenn man annehmen könnte, in Österreich wird das schon nicht so schlimm sein. Ich denke, es ist genau umgekehrt. Man muss diesen Trend genau im Auge behalten und es stellt sich die Frage, welche Antworten finden die Parteien? Man kann hier nicht wehleidig sagen, oh, die bösen Rechten sind hier im Vormarsch. Die entscheidende Frage ist, was hat man diesen radikalen rechts wie links entgegenzusetzen und wer bietet mit guten Kandidaten, mit herausragenden politischen Persönlichkeiten ein Programm an, das den Wählern gefällt? Das ist eigentlich überall gleich, das kann man von Frankreich lernen, wenn man will. Da muss man genau hinschauen und ich bin ziemlich sicher, dass wir in Österreich eine ähnliche Entwicklung haben werden. Ich könnte jetzt hier auch noch die Niederlande nennen, die im vergangenen Herbst gewählt haben, wo es zu einer weiteren starken Aufsplitterung der Parteienlandschaft gekommen ist. Die klassischen Parteien, Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale, haben ganz stark verloren. Die Rechtsparteien haben dort triumphiert. Das sollte man, glaube ich, auch in Österreich im Auge behalten.
Eine schallende Ohrfeige für Emmanuel Macron und möglicherweise eine Lektion für Österreich, die wir da in Frankreich gesehen haben. Thomas Mayer, danke dir für die Analyse heute.
Danke für die Einladung. Schönen Tag noch.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über die neue Allianz, die der FPÖ-Chef Herbert Kickl geschmiedet hat. Wenn Ihnen, liebe ZuhörerInnen, dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie Thema des Tages am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Jetzt geht's gleich weiter.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, FPÖ-Chef Herbert Kickl hat am vergangenen Wochenende ein neues europäisches Bündnis vorgestellt, dem sich seine Partei angeschlossen hat. Patrioten für Europa heißt das. Und neben der FPÖ gehört dazu bis jetzt die Partei von Viktor Orban in Ungarn und außerdem der Ex-Regierungschef und Millionär Andrej Babiš aus Tschechien. Weitere Parteien könnten sich noch anschließen. Das Ziel des Bündnisses ist es, in Europa weniger Zusammenarbeit und mehr Selbstständigkeit für einzelne Nationalstaaten durchzusetzen. Wie erfolgreich es damit sein wird, ist aber fraglich, denn auf EU-Ebene hat es bisher schon zwei rechte Fraktionen gegeben und mit dem neuen Kickl-Bündnis werden die EU-Kritiker noch stärker aufgesplittert und es noch schwerer haben, Mehrheiten zu finden. Zweitens, ab heute gibt es etwas gratis, nämlich eine Impfung gegen das humane Papillomavirus, kurz HPV. Das Virus verbreitet sich durch Geschlechtsverkehr und kann bei Frauen unter anderem zu Gebärmutterhalskrebs führen. Weiter verbreitet wird es aber von allen Geschlechtern, deswegen ist eine Impfung dagegen auch für alle empfohlen und eine außergewöhnlich einfache Möglichkeit, Leben zu retten. Normalerweise kostet die Impfung mehrere hundert Euro, mit dem heutigen 1. Juli ist sie aber für alle ÖsterreicherInnen bis zum 30. Geburtstag kostenlos. Die Aktion läuft bis Ende 2025. Wenn man sich dafür aber zwei Stiche mit einigem Abstand dazwischen holen muss, sollte man sich mit der Gratis-HPV-Impfung nicht zu viel Zeit lassen. Und drittens habe ich jetzt noch eine kurze Zusammenfassung vom Fußballwochenende für Sie. England hat sich knapp aber doch gegen die Slowakei durchgesetzt, allerdings mit einer durchwachsenen Leistung und einem Siegtor fast in letzter Minute. Im Viertelfinale spielt England jetzt gegen die Schweiz. Ebenfalls zugunsten des Favoriten ist das Spiel Spanien gegen Georgien ausgefallen. Nach einer überraschenden Turnierleistung der Georgier haben sich die Spanier dann doch mit 4:1 durchgesetzt. Sie werden im Viertelfinale gegen Deutschland spielen. Heute am Montagabend geht es weiter mit Frankreich gegen Belgien und mit Portugal gegen Slowenien. Schauen wir, ob sich auch da die Favoriten durchsetzen. Fußball, Live-Ticker und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer auf derstandard.at jederzeit nachlesen. Und wenn Sie noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Inside Austria. Da geht es in der neuesten Folge um den Tag, an dem die Regierung fast zerbrach. Also um den Koalitionskrach zwischen den Grünen und der ÖVP und darum, welche Folgen der jetzt noch haben wird. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann freuen wir uns über eine E-Mail an podcast@derstandard.at. Für die Mitarbeit an der Folge bedanke ich mich bei meinen KollegInnen Margit Ehrenhöfer und Scholt Wilhelm. Mein Name ist Tobias Holub und das war's für heute mit Thema des Tages. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.